ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Und schön, dass Sie auch heute Abend dabei sind.
Guten Abend.
Wie jedes Jahr gedenken heute an Karfreitag Christen in aller Welt der Kreuzigung von Jesus Christus. In Jerusalem wurde auch heute der Weg beschritten, den Jesus zuletzt genommen haben soll. Doch Besucher aus dem Ausland, die diese Tradition normalerweise begleiten, blieben größtenteils fern. Zu groß war wohl die Angst vor Anschlägen in Kriegszeiten. Heute gab es jedoch auch eine Nachricht, die ein wenig Hoffnung verbreitete. Israel will die Gespräche mit der islamistischen Terrorgruppe Hamas über eine Feuerpause und die Freilassung der Geiseln fortsetzen. Dazu werde eine Delegation in den kommenden Tagen nach Katar und Ägypten reisen, so das Büro von Ministerpräsident Netanyahu. Aus Jerusalem berichtet Christian Limpert.
Station 1 der Via Dolorosa in Jerusalem. Normalerweise ist hier am Karfreitagvormittag kein Durchkommen, doch heute fehlen Pilger aus aller Welt. Und so sind es vor allem Christen, die hier leben, die den Leidensweg Jesu gleich nachlaufen wollen. Mit gemischten Gefühlen, wie sie sagen. Die Grabeskirche ist viel leerer als letztes Jahr. Es ist leichter, sich zu bewegen. Aber klar, das ist nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu den schrecklichen Dingen, die passieren. Viele Menschen, die ich kenne, leiden gerade. Sie haben Freunde und Familie in Gaza. An dieser Prozession teilzunehmen in Zeiten wie diesen, bedeutet mir viel, ist aber auch emotional, weil Leute, die ich kenne, wirklich kämpfen. Gut 80 Kilometer entfernt, Rafah im südlichen Gazastreifen. Hier versammeln sich Palästinenser zum Freitagsgebet im Fastenmonat Ramadan. Teile ihrer Moschee wurden bei einem israelischen Luftangriff zerstört. Auch wenn sie total zerstört wird, werden wir beten. Wir haben hier gebetet, bevor sie zerstört wurde, und wir werden sie immer wieder aufbauen und immer wieder beten. Israel bombardiert auch heute Ziele, unter anderem in Rafah. Es gibt mehrere Tote. Laut Militär gehe es darum, Stellungen der Hamas auszuschalten. Noch immer leiden allein hier 1,5 Millionen Menschen unter einer humanitären Katastrophe. Der Internationale Gerichtshof hat Israel gestern angewiesen, seine Landesgrenzen in den Gazastreifen unverzüglich für Hilfe zu öffnen. Zurück nach Jerusalem. Rund um die Al-Aqsa-Moschee beten dort heute Zehntausende Muslime unter strengen Auflagen. 3000 israelische Polizisten sind im Einsatz. Die meisten christlichen Gläubigen haben am Mittag die Grabeskirche erreicht. Für den deutschen Abt Nikodemus der Domitio-Abtei ist nach 6 Monaten Terror und Krieg das bevorstehende Osterfest wichtiger denn je.
Wir feiern im Kar-Samstag auch dieses ungewisse Warten und Aushalten, Bangen, was bringt die Zukunft. Auch das ist etwas, was in so Glauben verankert ist. Und dann der Schlusspunkt Ostern. Das tiefe Bekenntnis, was mich jetzt auch tröstet, Leid, Tod, Hass, Vernichtung, Vergeltung, eben da, wo wir als rationaler Mensch so eine schwarze Wand sehen, hat nicht das letzte Wort, sondern Gott kann neues Leben schaffen.
Im Inneren der Grabeskirche. Hier endet die Karfreitagsprozession. Viele der Gläubigen hier beten für eine Waffenruhe und für Frieden. Immerhin in Jerusalem endet dieser Karfreitag ohne Gewalt.
Wozu Menschen fähig sein können, bekam die Welt vor 2 Jahren zu sehen. Hier in Butscha, unweit der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Das russische Militär richtete ein Massaker an. Hunderte Zivilisten wurden gequält, vergewaltigt, getötet. Kriegsverbrechen urteilten die Vereinten Nationen. Butscha konnte nach etwas mehr als einem Monat von der Ukraine zwar zurückerobert werden, doch ihr Leben von vorher bekamen die Menschen nie zurück. Wassilij Golot war für uns in Andrijewka in der Region Butscha.
Andrijewka in der Nähe von Kiew. Vor 2 Jahren besetzen russische Soldaten dieses Dorf. Sie töten Männer, vergewaltigen Frauen und zerstören Häuser. Weil er den russischen Soldaten seinen Autoschlüssel nicht geben wollte, wird Mykola Savchuk gefangen genommen. Ich kam gerade aus dem Keller und der Soldat schlug sofort mit einem Sturmgewehr auf mich ein. Das war's. Dann fesselten sie mich, setzten mich in den Wagen und brachten mich weg. Ich weiß nicht wohin, sie haben mich durch den Wald gefahren. Im Wald seien er und andere Ukrainer bei eiskalten Temperaturen gezwungen worden, ihre Schuhe auszuziehen, berichtet Savchuk. Immer wieder hätten die russischen Soldaten sie geschlagen. 1,5 Monate war der Zivilist 2022 in russischer Gefangenschaft. Zunächst in Belarus, später in Russland. Er und andere wurden jeden Tag gezwungen, stundenlang zu stehen. Immer wieder sei den Gefangenen die Hinrichtung angedroht worden. Sie foltern Menschen. Das ist echte Folter. Sie quälen die Leute, statt einfach gleich zu schießen. Sie foltern dich und erschießen dich dann. Der Einsatz von Folter gegen ukrainische Zivilisten und Kriegsgefangene hat System. Das belegen mehrere aktuelle Berichte der Vereinten Nationen. Die neuen Beweise untermauern die Erkenntnisse der Kommission, dass Folter durch russische Behörden in der Ukraine und in der Russischen Föderation weit verbreitet ist und systematisch angewendet wird. Auch russische Kriegsgefangene berichten gegenüber UN-Vertretern von Folter und Misshandlungen durch ukrainische Soldaten während des Transports vom Schlachtfeld. Doch von einem System, Folter als Waffe, sprechen die UN ausschließlich auf Russland bezogen. Denn fast alle ukrainischen Kriegsgefangenen schildern wiederholte Schläge, Elektroschocks, Scheinhinrichtungen und sexualisierte Gewalt. Einige sind schon fast 2 Jahre in Gefangenschaft. In Kiew demonstrieren jedes Wochenende Hunderte, damit diese Menschen nicht vergessen werden. Wir haben 3.135 unserer Leute aus russischer Gefangenschaft befreit. Davon sind 147 Zivilisten. Aber das ist natürlich nicht genug, denn es gibt noch viel mehr Zivilisten in russischer Gefangenschaft. Es handelt sich um Hunderte unserer Bürger, die von Russland illegal festgehalten werden. Fast 20% des ukrainischen Staatsgebiets sind von Russland besetzt. Dort herrscht laut Vereinten Nationen eine Atmosphäre der Angst. Russland begehe schwere Verstöße gegen die Menschenrechte. Dieser Zustand würde andauern, käme es zu einem Einfrieren des Krieges. Zu der deutschen Debatte darüber hat Mykola Savčuk wie die Mehrheit in der Ukraine eine klare Haltung. Nein, man soll uns lieber Waffen geben, damit wir sie wenigstens hinter die Grenze zurückdrängen können. Die Grenzen müssen wiederhergestellt werden. Sie werden bleiben, wo sie sind, sie werden mehr Waffen herstellen und weitergehen. Savčuk spart gerade für sein Haus, das in der Zeit der Besatzung abgebrannt ist. Und er denkt jeden Tag an alle, die in den russisch besetzten Gebieten so leiden müssen, wie er vor 2 Jahren.
Und wir gehen nur einige Kilometer weiter in die Hauptstadt Kiew zu meinem Kollegen Wassili Golot. Wassili, 2 Jahre nach der Befreiung der Kiewer Vororte, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung?
Es ist eine große Schwere zu spüren in der ukrainischen Gesellschaft. Natürlich bei den Menschen, die erlebt haben, was Besatzung bedeutet, aber auch bei allen anderen Menschen. Denn seit etwas mehr als einer Woche greift Russland massiv die Energieinfrastruktur der Ukraine an in verschiedenen Teilen des Landes. Die Menschen bleiben ohne Strom, ohne Wärme und ohne Wasser. Und das macht deutlich, wie schwierig diese Phase für die Ukraine ist. Denn es fehlt massiv an Flugabwehrsystemen. Präsident Zelensky hat wiederholt deutlich gemacht, dass es genau die jetzt brauche, mehrere Patriot-Systeme zum Beispiel, um das Land besser schützen zu können. Und ähnlich schwer ist die Lage an der Front für die Soldaten. Da hat sich der Oberkommandierende Sirski zu Wort gemeldet und gesagt, wenn die Russen 6-mal schießen können, dann kann die Ukraine nur 1-mal antworten. Das heißt, es fehlt weiterhin deutlich an Munition. Und mit Blick auf die erwartete Frühjahrsoffensive von Russland und durch Russland braucht es eben mehr in allen Bereichen, dass die dringende Forderung der Ukraine, um sich besser, um die Menschen besser verteidigen zu können.
Danke, Wassili, nach Kiew.
Gerne.
Und das Korrespondentengespräch nach Kiew haben wir am Abend aufgezeichnet. 2 Busunfälle in Deutschland. Innerhalb weniger Tage haben die gefühlte Sicherheit bei Busreisen für viele wohl herabgestuft. Heute ein Totalschaden mit mehr als 20 Verletzten in Nordrhein-Westfalen. 2 Tage zuvor ein Busunglück in Sachsen mit 4 Toten und vielen Verletzten. Seit der Pandemie reisen deutlich weniger Menschen in Deutschland mit dem Bus. Dennoch waren es im vorletzten Jahr 37 Millionen. Was zu den aktuellen Unfällen bekannt ist und ob Busreisen tatsächlich eine besondere Gefahr darstellen, zeigen uns Ingrid Bertram und Raphael Markert.
Mit Ketten wird der Doppeldeckerbus in der Nacht aus dem Gebüsch gezogen. Nur rund 100 Kilometer vor dem Ziel Warburg verunglückte die Reisegruppe auf der A44 bei Werl. 60 Berufsschülerinnen und Schüler saßen im Bus, 21 von ihnen wurden verletzt, die meisten nur leicht. Es gab einen Schwerverletzten. Sie waren auf dem Rückweg von einem Ausflug nach England. Noch in der Nacht begann die Ursachenforschung.
Also aktuell wissen wir auf jeden Fall, dass wohl kein zweites Fahrzeug beteiligt war, ein sogenannter Alleinunfall. Warum der Bus jetzt von der Fahrbahn abgekommen ist, das versuchen wir jetzt zu ermitteln.
Mittlerweile weiß man, der Busfahrer hatte offenbar während der Fahrt einen Schwächeanfall. Erst vor 2 Tagen gab es einen ähnlichen Unfall auf der A9 bei Leipzig. Hier ermittelt noch die Staatsanwaltschaft zur Unfallursache gegen den Busfahrer. 4 Menschen starben, 35 sind verletzt. Häufen sich Unfälle mit Reisebussen? Statistisch wohl eher ein Zufall. Laut Unfallforschern seien Reisebusse genauso sicher wie Autos. Am Busterminal am Flughafen Köln-Bonn steigen heute viele Reisende aus. Hier ist wenig Beunruhigung zu spüren.
Tatsächlich habe ich mich ganz schön sicher gefühlt. Ich habe auch komplett durchgeschlafen, was ich nicht normalerweise tue.
Ich fühle mich jetzt nicht unsicher. Also ich lasse mich durch solche Nachrichten nicht verunsichern.
Kommt halt auch teilweise auf die Busfahrer an. Warum? Wie die fahren, ob die sehr rasant fahren, ob die recht gemütlich fahren.
Bedenken äußert auch ein Busfahrer, der selbst ein Busunternehmen leitet und anonym bleiben möchte. Laut Gesetz würden keine Fahrsicherheitstrainings verlangt und wegen des Fachkräftemangels gäbe es immer wieder Fahrer, die erst mit 60 Jahren als Busfahrer geschult und eingestellt werden.
Man hat dann die Berechtigung, Doppelstockbusse zu fahren. Man hat die Berechtigung, nachts zu fahren. Man darf 2-mal die Woche 10 Stunden fahren und das muss man dann erst mal hinkriegen.
Es gäbe Nachbesserungsbedarf, sagen auch Unfallforscher. Denn noch immer sitzen Busfahrer zu lange hinter dem Steuer.
Wir haben Lenk- und Ruhezeiten, die sind aber bedauerlicherweise nicht besonders gut. Wenn man zum Beispiel weiß, dass die wöchentliche Lenkzeit bis zu 56 Stunden betragen darf und wir das mal vergleichen mit der üblichen Arbeitszeit von 38 Stunden pro Woche, dann sieht man schon, dass das enorm ist.
Zum Unfall in der Nähe von Leipzig vor 2 Tagen äußerte sich Flixbus, man habe die Lenkzeiten eingehalten und grundsätzlich habe man für Busfahrer ein Sicherheitskonzept, das über die gesetzlichen Vorgaben hinausreiche.
Und wir haben weitere Nachrichten des Tages. Jetzt mit dir, Susanne.
Im Haushalt des kommenden Jahres verlangt Bundesfinanzminister Lindner nach Informationen des Spiegel Einsparungen von allen Ressorts außer der Verteidigung. Demnach soll der Etat von Außenministerin Baerbock um mehr als 20% gekürzt werden. Verkehrsminister Wissing müsse mit rund 10% weniger rechnen und Innenministerin Faeser mit 8%. Vizekanzler Habeck warnte davor, für eine Steigerung des Verteidigungsetats bei den Sozialausgaben zu kürzen. Gut 2 Monate vor der Europawahl sind dafür in Deutschland 35 Parteien zugelassen worden. Der Bundeswahlausschuss hatte zuvor die Anträge von insgesamt 59 Gruppierungen geprüft. Voraussetzung für eine Zulassung waren eine Satzung und eine bestimmte Anzahl von Unterschriften. Neben den bekannten Parteien und Gruppen treten auch einige zum ersten Mal an, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht und die Klimaaktivisten der letzten Generation. Polens Präsident Duda hat sein Veto gegen ein Gesetz eingelegt, das den Zugang zur sogenannten Pille danach erleichtern soll. Das polnische Parlament hatte dem Gesetzesvorschlag Ende Februar zugestimmt. Demnach sollte das Medikament zur Verhinderung einer Schwangerschaft ab einem Alter von 15 Jahren rezeptfrei zugänglich sein. Die Regierung kündigte an, die Regelung nun per Verordnung umzusetzen und so das Veto von Duda zu umgehen. In Spanien sind viele der traditionellen Osterprozessionen wegen Unwettern abgesagt worden. In Sevilla konnte die berühmte Prozession der Madruga nicht stattfinden, da der Regen die teils jahrhundertealten Christus- und Marienstatuen beschädigt hätte. Viele Menschen warteten stundenlang vergeblich vor den Kapellen und Kirchen. Auch für die kommenden Tage wird mit Absagen gerechnet. Millionen von Gläubigen und Touristen nehmen jährlich an den spanischen Feierlichkeiten zur Karwoche der Semana Santa teil.
Den Originalklängen von Johann Sebastian Bach nahe kommen und einen Moment der Musikgeschichte nachempfinden, das durfte heute das Publikum in der Leipziger Nikolaikirche. An dem Ort fand am Karfreitag vor genau 300 Jahren die Uraufführung der Johannespassion statt. Konzertmusik, die einst ihren Platz im Gottesdienst hatte und den Weg Jesu erzählt, von der Gefangennahme bis zur Kreuzigung, überliefert vom Evangelisten Johannes. Als Kantor des Thomanerchors in Leipzig war Bach erst ein knappes Jahr tätig, als er 1724 ganz neue Töne anschlug. Marie Landes und Holger Körner sind den Originalklängen ganz nahe gekommen.
Die Johannespassion, ein opulentes Werk, das die Leidensgeschichte von Jesus von Nazareth nachzeichnet. Am Karfreitag vor 300 Jahren wurde sie hier in der Leipziger Nikolaikirche uraufgeführt. Sie anlässlich dieses Jubiläums am Originalschauplatz zu erleben, für viele heute Abend etwas ganz Besonderes.
Ich freue mich riesig auf die Johannespassion. Ich hatte die im Abitur und außerdem ist meine Mutter ein Riesenfan des Thomanerchors.
Ich bin Bach-Fan schon von klein auf, seit meinem vierten Lebensjahr.
Ein tiefgehendes Erlebnis erwarte ich, was mich berührt.
Begeisterung, die Bach 1724 so nicht erlebt. Es ist damals sein erster Karfreitag als Thomaskantor. Die Johannespassion umrahmt den Gottesdienst und stößt auf Widerwillen. Zu anders, zu sehr Oper, ist seine Komposition für die damalige Zeit.
Die Johannespassion ist die erste große Passion in Leipzig und war wie so ein Paukenschlag, weil das in Leipzig noch nicht so üblich war, eine große dramatische Passion mit Arien, mit großem Instrumentarium und so weiter.
Wobei es nicht die eine Johannespassion gibt, mindestens fünfmal überarbeitet sie Bach. Nach seinem Tod gerät das Werk erst in Vergessenheit und wird später immer wieder angepasst.
Ja, man versucht seit den 50er Jahren eigentlich den Originalklang bei Bach wieder herauszukitzeln. Das heißt, man hat die Instrumente der Bachzeit wiederentdeckt auch. Instrumente, die seinerzeit gang und gäbe waren, aber dann 200 Jahre eigentlich gar nicht gebräuchlich.
Diese Annäherung an den Originalklang versucht auch Thomaskantor Andreas Reitze, Bachs 18. Nachfolger in diesem Amt.
Da gibt es ganz viele Fragezeichen, weil wir von der ersten Fassung nur die sogenannten Stimmdubletten haben, also nicht die Solostimmen. Wir haben auch nur die Orchester-Streichinstrumenten-Dubletten und keine Blasinstrumente überliefert. Wir wissen nicht genau, in welchen Arien welches Instrument gespielt hat. Wir können nur mutmaßen und da gibt es verschiedene Ansätze.
Heute zählt die Johannespassion zu den berühmtesten sakralen Werken. Bach hat mit ihr Musikgeschichte geschrieben. Am Karfreitag vor 300 Jahren in der Leipziger Nikolaikirche.
Und wir sind jetzt gespannt, Sven, ob du dein Versprechen von gestern einhalten kannst. Also ich habe mir jedenfalls gemerkt, morgen soll es sommerlich warm werden. Bleibst du denn dabei?
Ja, sommerlich ist vielleicht leicht übertrieben, aber zumindest frühlingshaft. Und es gibt ein kleines Problem, über das ich schon seit Tagen sprach. Das ist der Sahara-Staub. Und ich möchte gleich hier ein Bild. Zugspitze heute aufgenommen, 14.50 Uhr Richtung Höllentalklamm. Sieht wunderschön aus. Und drei Stunden später, Sahara-Staub. Da war er und ist angekommen und man sah praktisch gar nichts mehr. Das sind keine Wolken, das ist kein Nebel, das ist einfach der Staub. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an von oben, vom Satelliten. Blicken hier mal, hier ist der Süden Deutschlands zur Orientierung. Hier ist der Alpenraum und man sieht das hier schon bräunlich hier bis Sizilien runter und dann von Algerien hier in Richtung Balearen. Das heißt, das ist ein kleiner Spielverderber. Und wenn der sehr zäh ist, der Staub, dann gibt es eine sehr dunstige Angelegenheit. Und dann gehen die Temperaturen eben nicht in den Helge-Wunsch-Bereich. Und was man hier sehen kann, ist jetzt in der Nacht zieht das Regengebiet nach Norden. Dann hört es auch dort auf zu tropfen. Und dann sieht man hier diese wechselnde Bewölkung. Sahara-Staub können wir hier nicht abbilden. Der ist eben teilweise da, lässt die Sonne dann ein bisschen dunstig oder sehr dunstig erscheinen und gegen Abend von Westen ein paar Schauer, möglicherweise auch kurz mit Blitz und Donner. Im Moment aktuell jetzt in Friedrichshafen oder in Rosenheim 19 Grad. Hier wirkt tatsächlich der Föhn. Später gehen die Werte etwas zurück, ganz im Norden bis 5 Grad, im Osten auf 12. Der morgige Nachmittag hat dann im Osten bis 23, im Westen 17, 18 Grad zu bieten und die Aussichten ähnlicher Sonntag, etwas regnerischer Montag.
Vielen Dank dir, Sven, für diese Ausblicke aufs Wetter. Und das waren unsere Tagesthemen am Karfreitag. Wir haben jetzt noch eine Filmempfehlung für Sie, und zwar Der Trafikant nach dem Bestsellerroman von Robert Seethaler.
Mit Bruno Ganz als Sigmund Freud. Jetzt gleich nach den Tagesthemen.
Und wir sehen uns gerne morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Einen schönen Samstag wünschen wir Ihnen schon.
Gute Nacht.
Tschüss.